Selig sind die Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Wenn es um Gerechtigkeit geht, dann hoffen wir alle auf Gott. Keiner von uns möchte zu Schande werden. Und darum sind wir zusammen und setzen unsere ganze Hoffnung auf Gott, den lebendigen Gott, der uns möchte retten, wo uns möchte zu Ehr bringen, zur Herrlichkeit, wo uns möchte Würde verleihen. Darum kommen wir zu ihm und versammeln uns vor ihm, weil wir von ihm auch möchten, die Gnade, die wir brauchen, erfahren. Und wir brauchen Gnade, denn in jedem von unserem Leben gibt es Sachen, wofür wir uns müssten schämen oder eben zu Schande werden, wenn wir öffentlich werden oder alle das wüssten. Doch Gott deckt sie seiner Gnade und Barmherzigkeit zu. Und das nicht nur für einen Moment, sondern für alle Ewigkeit. Das ist unsere Hoffnung. Gott ist gerecht. Jawohl, er ist gerecht. An dem ändert sich nichts. Aber Gott ist auch voll Liebe, voll Gnade und von Barmherzigkeit. Und das beides bringt er zusammen in seinem Sohn Jesus Christus. Jesus ist zugleich gerecht und barmherzig. Soziale Ungerechtigkeit drängt viele an den Rand. Nicht nur in den Großstädten, in den Megastädten dieser Welt, wo es Slums gibt, sondern auch in unseren Tälern stehen Menschen am Rand, die nicht wissen, wie sie mit dem, was sie verdienen oder als AHV überkommen, können überleben. Zuweilen gibt es solche, die tragischerweise auch ihren Lebensunterhalt von den Abfällen von anderen müssen bestreiten, dass sie einfach einen vollen Bauch überkommen. Ich bin auch erschrocken, als ich etwa vor 14 Tagen einen Karton in meinem Briefkasten gefunden habe. Vermutlich die meisten von euch auch. Wo drauf gestanden ist, werfet den nicht weg, es ist meine einzige Mahlzeit. Das ist nicht einfach irgendwie erfunden, aus der Luft gegriffen. Sondern das ist tatsächlich Realität von einzelnen Menschen auf dieser Welt. An den Rand drängt, wo sie nicht einmal mehr wissen, wo sie ihre nächste Mahlzeit herbekommen sollen. Doch das ist für uns alle weit weg. Vermutlich haben die meisten gerade ausgiebig zmörgelt oder haben wenigstens ein gutes Mittagessen in Aussicht. Doch wir alle haben Ungerechtigkeit erfahren. Lieblosigkeit. Vielleicht bist ja du nicht das Lieblingskind von deiner Mama gewesen. Und hast immer müssen Kleider nachtragen von deiner Schwester. Vielleicht bist du auch heute noch die, die Kleider nachträgt. Ich meine, heutzutage ist es schon wieder Mode, dass man im Secondhand-Job einkauft. Vielleicht hast du auch nicht eine Ausbildung machen können, weil du hast müssen den Hof übernehmen zu Hause. Dein Bruder aber sehr wohl. Alles Geld ist in seine Ausbildung hineingeflossen, wo die Familie hatte. Mittelschule, Hochschule, Doktorat. Und du hättest auch gern so einen Weg gemacht. Hast aber müssen zu Hause helfen in der Landwirtschaft oder im Gewerbebetrieb und damit auch vielleicht den Betrieb übernehmen. Andere sind ungerecht behandelt worden in ihrem Geschäftsleben. Kunden haben zwar gezahlt, bestellt, aber nie gezahlt, oder? Alles das gibt's. Oder du hast dich um einen Job beworben, so wie es mit einer Frau passiert ist, als Vorgesetzte. Und bei den ersten Mitarbeitergesprächen hast du gemerkt, dass ein Teil von deinen Angestellten mehr verdient als du. Soziale Ungerechtigkeit, Lohnungerechtigkeit. Das ist sehr erschreckend, frustrierend, enttäuschend. Man fühlt sich ungerecht behandelt vom Arbeitgeber, wenn jemand, der das Gleiche macht wie du, viel mehr verdient. Und da ist es nicht um 50 Franken gegangen, sondern da ist die Zahl mit 3-0 gegangen. Auch im Alter gibt es Ungerechtigkeit, die es betreffen kann. Einige hadern damit, dass sie die Krankheit haben oder jene Krankheit haben und nicht mehr so beweglich sind. Und dann schaut man vielleicht den Nachbarn an und denkt, ja, der lebt so gottlos und die Spur im Unter, ist denn das gerecht, Herr? Ich bin treu. Ich lebe mit dir. Ich engagiere mich. Und trotzdem ist meine Frau mit 50 Jahren Demenz erkrankt. So ist es einem Ältesten in einer Gemeinde gegangen, wo ich dienet habe. Er hat sich gefragt, ist das gerecht, Herr? Ich engagiere mich das Leben lang für Menschen mit Behinderung. Ich setze mich ein für Personen in der Gemeinde. Und jetzt das. Der Mann ist ja dem fast zerbrochen. Er hat keine Antwort bekommen. Die Ungerechtigkeit ist auszuhalten. In jeder Lebensphase erleben wir Ungerechtigkeit. Wir werden einfach drin hineingestellt und können oft selber auch nicht daraus raus. Wir alle sind Menschen, die Hunger haben nach Gerechtigkeit. Wir möchten gleich gut behandelt werden wie andere Menschen in unserem Umfeld. Wir möchten einen Ausgleich haben. Gerechtigkeit ist in unserer Gesellschaft auch ein riesen, riesen Geschäft. Denkt nur an all die Richter, an all die Anwälte, als Heer von Juristen, wo von Menschen lebt, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Nicht nur Privatpersonen, auch Unternehmen. Gesetz, Gericht und Urteil dienen in dieser Welt nur einem, nämlich zur Wiederherstellung von Gerechtigkeit oder zur Beseitigung von erfahrenem Unrecht. Sei das wirkliches Unrecht oder sei es auch nur eingebildetes Unrecht, emotionales Unrecht. In den Religionen ist es nicht anders. Auch da geht es eigentlich nur um Gerechtigkeit. Wir möchten gerecht werden vor Gott. Das Unrecht, das wir erfahren haben, in Gerechtigkeit verkehren. Viele Rituale haben nur einen einzigen Zweck, nämlich uns selber vor Gott zu rechtfertigen. Ich denke an die vielen Opfer, die gebracht werden. Auch in unserer Zeit, in vielen Religionen. Tieropfer, Geldopfer und so weiter. Manchmal scheint es, je teurer das Zeremonie ist, desto reiner und heiliger wird der Spender. Aber ist denn das wirklich wahr? Das Bedürfnis nach Gerechtigkeit ist zur Zeit Jesus nicht geringer gewesen. Und er spricht das an. Selig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Einige haben in Jesus den Anwalt der Hungrigen gesehen. Und es hat viele gegeben, die Hunger hatten in seiner Zeit. Er hat ihnen Gerechtigkeit verschaffen. Das war ihr Wunsch und ihre Sehnsucht gewesen. Er hat ihnen helfen, ihren Bauch zu füllen. Wir haben sie in der ersten Predigt angesprochen gehört. Hebräische Bettler brauchen bis heute das Wort Gerechtigkeit, wenn sie auf der Straße um Geld fragen. Gerechtigkeit, wenn sie ihre Hand aufstrecken und eine Münze möchten. Oder eine Gabe von jemandem, wo sie denken, der kann mir etwas geben. Gerechtigkeit oder eben Ausgleich, sozialen Ausgleich. Mir soll Gerechtigkeit erfahren. Gib mir das, was mir zusteht. Wenn man um einen als Mose bittet, in der hebräischen Sprache, dann braucht man genau das Wort. Und Jesus braucht das Wort auch da in diesem Zusammenhang. Jesus soll jetzt dafür sorgen, dass denen, die weniger haben als viele andere, endlich die Gerechtigkeit widerfahren tut. Dass sie die nötige Unterstützung bekommen, die sie brauchen, nur zum Leben, um existieren können. Nicht einmal zum reich werden, zum einfach können sein. Er soll bei den Mächtigsten einstehen. Er ist der Kopf von einer neuen Bewegung, wo man Macht zugesprochen hat, um mit den Mächtigsten zu reden im Land. Er soll einstehen, damit sie wenigstens das überkämmten, was ihnen nach dem Gesetz zustehen würde. Sie haben in Jesus den Mann gesehen, der ihre Lebensumstände tatsächlich wirklich verändern kann. Der Jesus, der überall predigt, selig sind die, die hungern nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Jetzt soll er uns doch wirklich satt machen. Und zu Recht haben sie ihre Hoffnung auf ihn gesetzt. Mehrfach wird uns von Speisungen berichtet. Einmal von 5'000 Menschen. 5'000 sind tatsächlich satt geworden. Wie durch ein Wunder. Jesus hat verteilt. Und es war so viel da gewesen, dass man am Schluss noch einsammeln konnte. Es sind viele satt geworden. Am nächsten Tag sind sie wieder zu Jesus gekommen und haben gedacht, heute passiert wieder das Gleiche. Jesus verteilt wieder das Essen und Trinken, das wir brauchen für unser Leben. Sie sind bei ihm gewesen, vielleicht haben sie gedacht, Jesus ist so eine Art Robin Hood, der den Reichen das Geld wegnimmt und als Brot den Armen wieder verteilt. Doch Jesus ist kein Robin Hood. Am nächsten Tag in der Synagoge von Kapernaum hat er kein Brot verteilt, sondern hat erklärt, ich selber bin das Brot vom Leben. Ich bin vom Himmel runtergekommen. Der Vater hat mich geschickt, wie dortzmal die alten Manna gegessen haben. So schickt mich jetzt der Vater vom Himmel zu euch. Er sagt weiter, wer von seinem Fleisch wird essen, wird niemals mehr Hunger und Durst haben. Jesus sagt, wer von meinem Fleisch wird essen, wird niemand mehr Hunger oder Durst haben. Das sind wirklich seine Worte. Johannes 6, 35. Einige hungrige Juden sind enttäuscht gewesen. Irgendwie vor den Kopf gestoßen. Das passt doch alles nicht zusammen, was er sagt. Das sind doch so schräge Aussagen. Sie sind enttäuscht gewesen, weil sie erwartet haben, dass ihnen heute hier wieder Gerechtigkeit wird. Dass sie satt werden, dass ihr Bauch voll ist und ihre Tasche für die, die zu Hause warten. Einige haben vermutlich gedacht, wieder nicht als leere Worte. Geistliche Weisheiten, ein Schwätzer, wie schon viele vorbeigekommen sind. Nicht einmal ein ordentlicher Prozess bringt er zustande gegen die korrupten Behörden. Nicht als schöne Worte. Was ist passiert in dieser Predigt? Jesus hat ihnen einen Spiegel vor Augen gehalten. Und über dem sind sie verschrocken, was sie gesehen haben und gehört haben. Jesus hat ihnen mit ihrer eigenen Geschichte, also der Geschichte vom Volk Israel, erklärt, dass Gott immer gut, gerecht und heilig ist. Dass Gott nie ungerecht ist. Denn der gute Gott hat ein ungläubiges Volk 40 Jahre in der Wüste mit Manna versorgt. Ein Volk, das sich immer wieder gegen ihn aufgelehnt hat, wo ein goldgiebiges Kalb gebaut hat und viele, viele Ungerechtigkeiten im eigenen Volk ertragen hat. 40 Jahre hat es versorgt mit dem Brot aus dem Himmel. Jesus sagt den Männern und Frauen, die da versammelt sind, der Gott ist noch der gleiche. Er versorgt jeden, der ihm glaubt, ihm vertraut. Gott ist und bleibt gerecht, heilig und gut. Er hat ihnen das Wunder der Speisung vor Augen geführt. Und sie haben es verstanden. Denn sie haben die Geschichte gekannt, sie haben sie sogar auswendig gekannt. Mit anderen Worten hat er ihnen gesagt, es ist nicht Gott, der ungerecht ist, sondern der Mensch, der die ganze Ungerechtigkeit zulässt, lebt und ausbreitet. Das ist dann doch für einige zu viel gewesen, die sich sehr ungerecht behandelt gefühlt haben, dass sie zumal in einer Schuld vor Gott gestanden sind. Doch Jesus lässt sie nicht in dieser Schuld vor Gott. Er lässt sie nicht sitzen mit der eigenen Ungerechtigkeit, sondern er zeigt ihnen einen Weg. Er führt sie raus, wie Gott das Volk aus der Wüste rausgeführt hat. Ein Volk, das Hunger hat nach Gerechtigkeit. So wie dortmals der Mose ihnen ein neues oder neue Gebot gegeben hat, die 10 Gebote, hat auch Jesus ein neues Gebot gegeben, nämlich liebet einander und habt einander gern. Alle Regeln haben nur ein einziges Ziel, nämlich Gerechtigkeit. Gerechtigkeit zwischen Mensch und Mensch. Die 10 Gebote bringen nichts anderes als Gerechtigkeit zwischen Mensch und Mensch. Und die ersten Gebote bringen Gerechtigkeit zwischen Mensch und Gott und Gott und Mensch. Jesus hat jetzt seinen Zuhörern klar gemacht, ihre eigene Ungerechtigkeit ist die Wurzel vom Übel. Gott aber ist gut, gnädig und barmherzig. Seine Botschaft, das ist nicht das Ende gewesen, ihnen ihre Schuld oder Sünde aufzuzeigen, so wie wir es am Anfang gehört haben in einem Lied, dass wir Sünder sind vor Gott. Er ist weitergegangen. Er hat sie nicht mit dieser Ungerechtigkeit allein gelassen, sondern er sagt, wer von meinem Fleisch isst, der wird gerecht werden. Er hat den Ärmsten erklärt, wie sie vor Gott gerecht werden können. Und das ist auch unser Weg und unser Auftrag, den Menschen in unserem Umfeld zu erklären, wie sie vor Gott gerecht werden können. Wie Gerechtigkeit kann hergestellt werden zwischen Männern und Männern, zwischen Frauen und Männern, zwischen Armen und Reichen. Das ist unser Auftrag. Er erklärt ihnen, dass sie nur durch den Glauben an Jesus gerecht werden können. Nur der Glaube an ihn als Gottes Sohn. Durch ihn können sie gerecht werden. Oder eben satt werden an Gerechtigkeit. Ein merkwürdiges Bild ist es schon, dass sie ihn sollen ganz aufnehmen sollen, dass sie ihn sollen essen sollen. Ein merkwürdiges Bild ist es schon. Aber es bedeutet in dieser Zeit, und für uns, wenn wir es übertragen würden, sagen, nimm Jesus ganz in dein Leben auf, in deine Seele. Mach dich ganz eins mit ihm. Verbind dich mit ihm. So intensiv, so innig, wie du kannst. Wird wie Jesus. Oder Jüngere würden sagen, Jesus ist dein Idol. Leg dich an wie Jesus. Verhalte dich wie Jesus. Lauf Jesus nach. Geh an jeden Ort, wo Jesus auftritt. Sing seine Lieder. Predige seine Predigt. Bete sein Gebet. Nimm Jesus ganz in dich auf. Jesus sagt es mit dem ganz starken Bild. Iss mein Lieb. Er sagt wörtlich, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, wird ewig leben. Das ist eine grosse Verheißung. Jesus wird ganz deutlich, wenn er das auch ausleitet, was er selber sagt. Wer an mich glaubt, wird nimmer mehr hungern und dürsten. Jesus als Person stillt unseren Hunger nach Gerechtigkeit. Es ist kein Gericht, kein Gesetz, kein Richter und kein Anwalt, der dir Gerechtigkeit verschaffen kann. Es ist Christus allein, der dir Gerechtigkeit vor Gott erwirkt. Der dich gerecht macht vor dem ewigen, lebendigen und heiligen Gott. Durst nach Gerechtigkeit. Bei der Einsetzung vom Abendmahl, wie wir es immer wieder hören und zusammen feiern, greift Jesus das Bild wieder auf. Und darum habe ich auch hier den Kelch angestellt. Er sagt, das ist mein Lieb, das gegeben wird für euch. Nehmt es und esst es und erinnert dabei an mich. An die Gerechtigkeit, die ich euch zugesprochen habe. Er sagt, das ist mein Blut, das vergossen wird für euch. Jesus aufnehmen bedeutet sein Geist in unserem Herz aufnehmen. Bedeutet, ganz eins zu werden mit ihm. Sein Geist in unserem Herz einen Platz geben, das verändert uns. Wo Jesus in mein Herz hineingekommen ist, hat das mein Leben auch verändert. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Ich bin ein neuer Mensch geworden. Jemand, der zumal anders gedacht hat. Ein kleines Müsterli. In der Fabrik habe ich einmal immer ein Znüni mitgenommen. Meistens etwas Süßes. Dann habe ich das gegessen in der Pause. Und dann habe ich immer geschaut, dass niemand rum ist, wenn ich es auspacke. Es hätte ja können sein, dass ich es teilen müsste, oder? Und irgendwann hat mir der Herr gesagt, du, es ist genug da für dich. Es laufen stündlich so viele Weckli und Brötchen hinten am Ofen aus. Kannst auch das bisschen Zucker, das du mitgenommen hast, mit anderen teilen. Und als ich mich bekehrt habe, ist das anders geworden. Da konnte ich mein Znüni auch auf den Tisch legen und mir wie in die Augen schauen und fragen, möchtest du auch gern von dem, was ich mitgenommen habe? Oft ist es vorgekommen, dass einer sagt, ja gern, danke vielmals. Das verändert. Es ist einer mit mir satt geworden. Es hat sich einer mitfreuen an dem, was ich hatte. Und ich musste nicht die Reste wieder mit heine. So kann es uns gehen. Wenn Jesus unser Herz hineinkommt, verändert das. Und wir können von dem vielen, was wir haben, von dem Überfluss, den wir haben, können wir weitergehen und teilen. Das oft auch in den kleinsten Situationen. Der Paulus führt uns das weiter aus. Der Paulus bringt es in seinen Ausführungen auf den Punkt, wenn er erklärt, alle, die Christi Opfer glauben, werden gerecht. Alle, die an Jesus glauben, werden gerecht vor Gott. Der Paulus ist zutiefst überzeugt, dass nicht Tieropferritual, wie sie dort mal in Israel gebraucht waren, gerecht machen und die menschliche Ungerechtigkeit lösen, sondern allein der Glaube an Jesus und seine Verkündigung und natürlich sein Opferwerk, das er gebracht hat am Kreuz. Der Paulus sagt, nur eine tiefe Vereinigung mit Christus kann die Welt tatsächlich verändern. Es sind nicht die grossen Gaben oder die Millionenspenden, die man zuweilen davon hört und allweg auch in dieser Weihnachtszeit wird ihr davon lesen, die den Mensch gerecht macht, die dich rechtfertigt als Mensch vor Gott. All das ist gut und das sollen wir tun. Aber wenn es unsere Gottesbeziehung geht, dann ist es der Glaube an Christus, der uns Heil vermittelt. Und das geht bis ins ewige Leben hinein. Gerechtigkeit Christi ist das rechte Kleid, hat man in einem alten Lied gesungen. Um Christi Kleid anzulegen, bedeutet es, dass wir eine Lebensbeziehung mit ihm eingehen. Denn mit dem Kleid, wo Jesus uns anlegen tut, werden wir durch den Gerichtssaal durchmarschieren, bis in den Hochzeitssaal. Und dort wird es deckt sein, mit Brot und Wein. Durch den Glauben haben wir Anteil an dieser Gerechtigkeit. Durch den Glauben ziehen wir das Würde- und Festkleid an, wo uns die Güte Gottes vermittelt. Nicht unsere eigene Gerechtigkeit und unsere eigenen Werke retten uns, sondern Gottes Güte, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Darum vertrauen wir auf ihn. Gott spricht uns durch den Glauben gerecht. Und darum können wir auch froh jubeln und singen von dieser Güte Gottes. Wir können Lob singen. Amen.